Du hörst Folge 175. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Thrombose beschäftigen. Vielleicht hattest du schon mal eine oder hast Sorge, dass du nicht erkennst, wie sich eine Thrombose anfühlt. Und hast natürlich auch Sorge, was dann passiert, wenn man so eine Thrombose bekommt. Über all das wollen wir heute einfach mal sprechen. Hallo, willkommen zurück. Ja, dieses Thema Thrombose, das ist mir tatsächlich irgendwie so in den Kopf gekommen, als ich im vergangenen August und September in der Notaufnahme meine Formulatur gemacht habe. Du weißt ja, dass ich derzeit studiere. Inzwischen bin ich schon relativ weit fortgeschritten. Ich mag es gar nicht so sagen, aber das 8. Semester liegt jetzt praktisch schon fast hinter mir. Jetzt kommt noch das 9., dann das 10. und dann kommt schon das sagenumwobene Hammerexamen, das Staatsexamen. Das zweite eigentlich. Das ist schon eine Sache, aber um überhaupt dorthin zu kommen, müssen auch Medizinstudenten zum Glück, wie ich sagen kann, auch Praktika machen. Das nennt sich dann Formulatur in Schlaumedizinerdeutsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da eben ganz viele verschiedene Patienten gehabt, die ganz viele unterschiedliche Notfälle hatten. Na klar, da kommen ganz viele verschiedene Menschen rein, die eben nicht eben einfach nur so zum Hausarzt gehen können, sondern die schnell Hilfe brauchen. Dafür ist ja letztendlich eine Notaufnahme auch da. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Menschen, sowohl Männer als auch natürlich Frauen, in die Notaufnahme kommen und Sorge haben, sie haben eine Thrombose. Genauer gesagt eine sogenannte tiefe Beinvenenthrombose, abgekürzt würde das dann TVT heißen. So. Und das ist natürlich etwas, was vielleicht auch für dich irgendwie scary klingt, denn vielleicht weißt du auch, dass die Gefahr bei einer tiefen Beinvenenthrombose tatsächlich ist, dass sich dieser Thrombus löst und du dann eben über das venöse System diesen Thrombus in die Lunge zu wandern hast und dort kann es sein, dass tatsächlich eben der Thrombus Gefäße in der Lunge eben verblockt und damit aber auch praktisch der Gasaustausch nicht mehr funktioniert und das kann natürlich zu Atemnot und anderen großen Komplikationen führen. Also wollen wir uns heute mal anschauen, wie gefährlich ist überhaupt eine Thrombose, wer bekommt eine Thrombose, wie häufig ist das und so weiter. Denn wenn du dich auch erinnerst, haben wir ja vor einiger Zeit auch über die Hormonersatztherapie gesprochen. Das war im September 2022. Und da ist tatsächlich ja auch aufgekommen, dass ein Problem der Hormonersatztherapie als Nebenwirkung, als Nachteil in dieser Behandlung tatsächlich auch das eher gehäufte Auftreten von Thrombosen ist. Und das wollen wir uns natürlich heute mal anschauen, denn wenn du möglicherweise Hormonersatzpräparate einnimmst, machst du dir vielleicht Sorgen, erkenne ich die dann frühzeitig? Also, wir sprechen heute tatsächlich vor allem beziehungsweise nur über die tiefe Beinvenenthrombose. Beim nächsten Mal wollen wir dann mal über die Krampfadern sprechen und was für Folgen die letztendlich mit sich bringen, weil auch das ist natürlich ein Problem, mit dem sich Frauen auch auseinandersetzen müssen. Das ist eben nicht so dramatisch, dass das in eine Embolie irgendwie hineinrutschen kann. Also machen wir das erst beim nächsten Mal. Also man sagt so, im Durchschnitt erkranken um die 1000 Menschen pro Jahr hier in Deutschland an einer Thrombose. Jetzt gibt es Studien, die sagen, mehr Männer sind betroffen. Es gibt andere Studien, die sagen, es sind mehr Frauen. Letztendlich ist man sich da offensichtlich nicht so ganz einig. Deswegen würde ich sagen, es gibt hier nicht wirklich eine Präferenz für Frauen oder Männer. Das ist vielleicht auch jahresbedingt abhängig oder nach welchen Faktoren die Studie ausgewertet wurde. ich würde jetzt erstmal sagen, auch Männer bekommen eine Thrombose, also Männer Ohren aufgespitzt. Aber bei uns Frauen ist eben die Problematik, dass wir weitere Faktoren haben, die eine Thrombose, das Thromboserisiko eher höher werden lassen. Und darüber sprechen wir gleich. Was ist jetzt überhaupt eine Thrombose? Also eine Thrombose ist im Prinzip eine Verstopfung in einem venösen Gefäß. Jetzt nochmal kurz zur Wiederholung. Wir haben ja ein arterielles Gefäß oder Gefäßsystem und ein venöses Gefäßsystem. Das arterielle Gefäßsystem, das geht weg vom Herzen und transportiert im Prinzip das sauerstoffreiche Blut überall in die Peripherie, zu den Organen und wo wir es halt überall brauchen. Und dann gibt es dort einen Übergang vom arteriellen ins venöse Gefäßsystem über Kapillaren und dort, wenn praktisch der Sauerstoff verbraucht wurde, wird es praktisch, tritt es über oder geht es weiter in das venöse System und muss wieder zurück zu Herz und Lunge, um wieder Sauerstoff aufgefüllt zu werden. So, und in diesem Bereich, das Gefäß zieht zurück zum Herzen, also im venösen Gefäßsystem, dort kommt diese tiefe Beinvenenthrombose vor. Und zwar kommt es dazu, dass eben in diesem Gefäß das Blut gerinnt und dann praktisch das Gefäß verstopft. So, und das passiert zu 90% in unseren Bein- und Beckenvenen, also im Bereich des Beines. Und was ist die Ursache grundsätzlich? Also die Ursache ist, dass möglicherweise die Blutgeschwindigkeit reduziert ist, die Blutzusammensetzung verändert ist und auch das Blutgerinnungssystem verändert ist. Also sind drei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. So, für die Blutgeschwindigkeit, das kann einfach schon mal sein, dass die verlangsamt ist, weil ich halt irgendwie lange gesessen bin. Und wie sich dann die anderen beiden Faktoren, nämlich die Zusammensetzung praktisch des Blutes selber, aber auch der Gerinnungsfaktoren verhält, das kann eben wiederum auch verschiedene Ursachen haben. Und da sprechen wir jetzt eben drüber. Und zwar kann es eben sein, dass sich die Zusammensetzung des Blutes selber verändert, wenn wir zum Beispiel Entzündungen im Körper haben. Dann haben wir mehr Entzündungszellen, die hier durchs Blut auch eben wandern. Und das kann eben auch die Zusammensetzung des Blutes so verändern, dass das eher so ein bisschen, ich sag mal umgangssprachlich, etwas fester wird, mehr feste Bestandteile hat. Und wenn jetzt was Festes langsam läuft, bleibt das tendenziell vielleicht auch eher irgendwo hängen. So kann man sich das sehr vereinfacht vorstellen. Auch Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Krebserkrankungen, ist es so, dass ja auch da diese Krebszellen vielleicht irgendwie auch durchs Blut diffundieren, auch hier eine Veränderung verursachen in der Zusammensetzung der Blutbestandteile und dann auch eben die Gerinnungsfaktoren verändern können. Und auch da ist tatsächlich die Gefahr, eine Thrombose zu entwickeln, deutlich höher. Das wissen vielleicht auch alle die, die schon leider mal eine Krebsdiagnose bekommen haben. Vielleicht hat das dann einfach auch der behandelnde Onkologe auch so erzählt. Genannt hatte ich schon, dass wir eben, wenn wir viel lange sitzen, wenig Wadenpumpe benutzen. Die Wadenpumpe, das ist eben die Muskelgruppe in den Waden, die wir benutzen können, um dann eben auch die Gefäße praktisch zusammenzudrücken, komprimieren, um dann einfach auch das Blut Richtung Herz zurückzupumpen. Wenn das nicht funktioniert, weil ich eben viel sitze oder auch liege, nach einer OP oder nach einem langen Flug oder so, dann kann das eben auch mit das Ganze verstärken, das Risiko für eine Thrombose eher nach oben setzen. Man weiß auch, dass Menschen, die älter sind als 50, grundsätzlich auch ein höheres Risiko haben, eine Thrombose zu entwickeln als jüngere Menschen. Und auch weiß man, dass Menschen mit Übergewicht, also mit einem BMI größer von 24, eher tendenziell Richtung Adipositas, also größer 30, auch ein höheres Risiko haben für Thrombosen. Und bei uns Frauen kommt jetzt tatsächlich eben auch hinzu, das hat man über Studien übrigens auch festgestellt, dass eben gerade in Bereichen zum Beispiel Schwangerschaft und Wochenbett unser Risiko für eine Thrombose auch erhöht ist, weil sich ja auch die Blutzusammensetzung in der Schwangerschaft verändert und im Wochenbett wir ja auch eigentlich dazu irgendwie animiert werden, beziehungsweise eher tendenziell auch noch mehr Zeit im Bett verbringen. Also mehr Ruhigstellung der Beine passiert. Dann sind tatsächlich aber auch Medikamente tendenziell auf jeden Fall risikobehafteter, eine Thrombose zu entwickeln. Dazu gehören, kein Wunder, wissen wir wahrscheinlich alle schon, die Pille, also die Antibabypille, aber auch die Hormonersatzpräparate, von denen ich ja auch schon hier im Podcast gesprochen habe. Rauchen macht's auch nicht gut. Also Rauchen verändert auch die Blutzusammensetzung, die Blutviskosität, also die Zähigkeit des Blutes und kann eben auch damit das Risiko für eine Thrombose erhöhen. Andere Vorerkrankungen, zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das wären zum Beispiel Morbus Crohn oder auch die Colitis ulcerosa, die haben auch ein erhöhtes Risiko, dass diese Patienten auch eher eine Thrombose entwickeln. Dann kommen tatsächlich auch ausgeprägte Krampfadern, die zusammen mit einer krankhaften Klappenveränderung auftreten. Denn dazu muss man wissen, dass diese venösen Gefäße auch vom Bein, aber auch die anderen Gefäße Richtung Herz, die haben eben nicht so eine richtige Muskelfunktion, dass sie sich zusammendrücken können, so wie das Herz macht, dass er dann das ganze Blut praktisch in den Körperkreislauf drückt, sondern irgendwie muss das Blut ja praktisch so ein bisschen auch zurück transportiert werden. Das fließt ja auch gegen die Schwerkraft Richtung Herz. Und dafür gibt es sogenannte Venenklappen im venösen Gefäß, also in den venösen Gefäßen. Und das führt dazu, dass eben praktisch von Stück zu Stück das Blut weiter transportiert wird. Das heißt, die Klappe schließt sich und dann kann auch nichts mehr zurückfließen und so wird dann im Prinzip auch mithilfe der Wadenpumpe und ein bisschen Kontraktion der Gefäße eben das Blut wieder nach oben transportiert Richtung Herz, was wir ja auch wollen. Da soll es ja hin. Jetzt ist aber das Problem, wenn diese Klappen nicht richtig zumachen, dann rutscht praktisch das Blut zurück in den vorherigen Bereich oder vielleicht ganz tief wieder dorthin in den untersten Bereich des Körpers, also in die Füße, in die Beine und versackt da. Und wir kriegen es dann nicht weg. Das ist ja auch irgendwie blöd. Und wenn eben da das auch nicht weggeht, dann verändert sich da auch zum Beispiel die Blutzusammensetzung. Die Viskosität wird eher zäh und das ist eher alles eben ein Problem, dass sich dann diese Gerinnsel, diese Thromben bilden können, diese Klöpse da in den Gefäßen, die einfach auch das Gefäß komplett verschließen können. Und dann haben wir einmal, und jetzt kommen wir nämlich schon zu den Problemen, zu den Symptomen, dann haben wir nämlich das Problem, dass ja praktisch das weiter gebildete venöse Blut, das ja weiter vom Herzen praktisch in den Körperkreislauf transportiert wird, dass das also praktisch dort, wo der Thrombus sitzt, ja nicht mehr vorbeikommt. Richtung Herz venös transportiert werden kann. Das heißt, das bleibt da irgendwie drin und es kommt immer was vom Herzen nach, wandert durchs Kapillarbett in das venöse System. Aber das venöse System kriegt das an der Stelle nicht so gut weg. Und das staut sich da dann. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass eben ein Symptom einer tiefen Beinvenenthrombose wirklich eine Schwellung ist. Eine Schwellung im Bein. Häufig auch nur an einer bestimmten Stelle, manchmal aber auch über das gesamte Bein hinweg, oft dort beginnend, wo eben auch der Thrombus ist, dass da eben auch ein massiver Schmerz entsteht. Starke Schmerzen, die sich aber dann auch über das gesamte Bein nach unten praktisch ausdehnen. Und es kann auch sein, dass also dieses geschwollene Bein auch gerötet ist und geschwollen sowieso, aber eben auch sich so erwärmt anfühlt. Dass so ein Hitzegefühl in einem der Beine entsteht, so dass also auch die Beine, wenn man sie untersucht, auch unterschiedlich warm sein können. Manchmal ist es auch so, dass wirklich das Bein auch so eher bläulich verfärbt, weil eben das sauerstoffarme Blut dort sich festsetzt und nicht mehr oxygeniert wird, also mit Sauerstoff versorgt wird und das dann eben auch dort mehr sauerstoffarmes Blut zu finden ist und dann eben diese Blaufärbung zu sehen ist, beziehungsweise sind natürlich wir einfach aufgrund dieser massiven Schwellung auch eine Blaufärbung feststellen können. Ganz typisch ist, dass auch diese starken Schmerzen entstehen beim Auftreten oder beim Ranziehen der Fußsohle Richtung zum Beispiel Schienbein. Also wenn ich versuche, den Fuß ranzuziehen Richtung Körper, dann tut das extrem weh. Also auch das Auftreten, das Abrollen würde sehr, sehr schmerzhaft sein, weil wir ja damit auch eine Spannung, eine Aktivierung der Wadenmuskulatur verursachen und damit dann also Druck der Muskulatur auf das betroffene Gefäß mit dem Thrombus ausüben und das tut natürlich weh. Und deswegen vermeiden die betroffenen Patienten das oft auch, humpeln dann und sind auch also extrem eingeschränkt. Das heißt, die wichtigsten Symptome, die wir festhalten können für eine tiefe Beinvenenthrombose ist das schwere Gefühl im Bein oder im Fuß. Aber vor allem im Bein, und das kann, erinnere dich, bis zum Becken gehen. Also es kann auch der Oberschenkel betroffen sein. Dann haben wir häufig auch so ein Kribbelgefühl, Ziehen im Unterschenkel eben auch Schmerzen ganz häufig. Oft eben auch sehr lokalisierbar, dass man sagt, genau an der Stelle bin ich sehr druckschmerzhaft. Dann ist das Bein in der Regel geschwollen. Das kann man eben dann auch entweder einmal ausmessen mit einem kleinen Maßband oder eben auch einfach durch Vergleich rechtes, linkes Bein vielleicht auch so ungefähr erfassen. Dann ist das Bein oft, das betroffene Bein eben auch eher so warm, erwärmt und auch vielleicht so bläulich verfärbt. Und die starken Schmerzen beim Auftreten, die sind oft auch sehr, sehr auffällig. So. Das Problem ist, wie ich das schon sagte, dass eben sich der Thrombus irgendwann dann auch lösen könnte. Dann wandert er weiter über die Beckenvenen dann praktisch in das rechte Herz. Und vom rechten Herz geht es ja dann automatisch erstmal in den Lungenkreislauf. Und dort werden die Gefäße, das sind ja dann in dem Fall auch immer noch venöse Gefäße, die das sauerstoffarme Blut transportieren, die wandern dann ja in die Lunge und dort soll ja der Austausch zwischen Sauerstoff und eben Kohlenstoffdioxid, das wir im Blut haben, eben stattfinden, sodass wieder das Blut aufgefüllt wird mit Sauerstoff. Und wenn aber ein großer Thrombus praktisch durch dieses rechte Herz in die Lunge reinwandert, dann hat er vielleicht Glück. Am Anfang passt er noch durch die großen Gefäße, die zur Lunge führen, aber irgendwann wird das dann immer enger und enger und immer kleiner, denn der Gasaustausch findet ja in den Alveolen, in ganz kleinen Gefäßen praktisch statt, die eben tatsächlich ganz, ganz eng und dünn sind und so eben überhaupt den Gasaustausch erst möglich machen. Und wenn also dann so ein zuführendes Gefäß kaputt, beziehungsweise verlegt wird, kaputt wird es nicht gemacht, aber es wird verlegt, dann staut sich im Prinzip einmal natürlich auch das Blut aus dem rechten Herzen da zurück. Das kommt ja da auch dann nicht weiter. Und zum anderen kann im Prinzip auch praktisch dann der Teil der Lunge, der verlegt wurde durch den Thrombus, auch nicht mehr selbst durchblutet werden. Das heißt, die Lunge kann auch nicht mehr gut arbeiten. Und so entwickelt man dann häufig eben auch eine massive Atemnot. Man bekommt also nicht mehr gut Luft. Und gleichzeitig staut sich das Blut zurück in das rechte Herz und vielleicht sogar weiter zurück dann auch wieder in den Körperkreislauf, was auch für massive Symptome sorgen kann. Und das ist ein absoluter Notfall. Das heißt, die tiefe Beinvenenthrombose ist, wenn sie wirklich hier eine Diagnose ist, wenn sie stattgefunden hat, auch so zu behandeln, dass man eben den Notfall Lungenembolie auf jeden Fall vermeiden möchte. Das ist ein großes Problem, dass ich eben genau dort die Sorge habe, dass die tiefe Beinvenenthrombose eine Embolie, eine Lungenembolie auslösen kann. Das ist der große Notfall. Und in der Folge kann es sein, wenn der Thrombus sich nicht auflöst in diesem Gefäß, dass praktisch der Körper reagiert und sagt, okay, ich komme an dem Gefäß nicht weiter, also dann baue ich mir neue Gefäße drumherum. Und gucke, dass ich dann eben das Blut irgendwie anderweitig durch sogenannte Kollateralen nach oben Richtung Herz transportieren kann. Das kann dazu führen, dass eben erstmal die ganzen Gefäße, dort wo der Thrombus eben sitzt, auch eher weit werden, also dass sie so insuffizient werden, weil die Klappen dann auch nicht mehr gut schließen und dann versackt das ganze Blut unten. und macht letztendlich eben auch das Problem, dass der Abfluss nicht mehr gut funktioniert, dass damit auch der Lymphabfluss auch beeinträchtigt wird. Und so, also grundsätzlich so eine Überlastung der venösen Gefäße in diesem Bein stattfindet. Und das nennt man dann postthrombotisches Syndrom, wo es dann wirklich zu einer langfristigen Schwellung des Beines kommt. Das kann tatsächlich auch passieren, dass eben dauerhaft Schmerzen im Bein entstehen, dass eben auch die Belastungsfähigkeit sich verändert, dass also auch die Haut sich farblich verändert, eher in so ein bräunlich, bläulich, und dass auch dadurch eben es zu Verhärtungen kommt und die Haut, die wird nicht mehr so gut versorgt. Es gehen dann einfach auch Gewebe kaputt, und wenn ich dann eine Verletzung in diesem Bereich habe, dann ist tatsächlich auch die Heilungsfähigkeit, die Regenerationsfähigkeit dieser Verletzung sehr reduziert, sodass eben da zum Beispiel auch Geschwüre entstehen können. Und das ist häufig das Problem dann bei alten Menschen, die eben dann auch grundsätzlich einfach vielleicht wenig in Bewegung sind und einfach auch oft andere Beschwerden haben, dass Nerven nicht mehr so gut funktionieren, dass die das also alles nicht mehr so spüren und dann eben Geschwüre im Bereich des Beines entstehen, die einfach dann ganz langwierig zu behandeln sind. Das sind also natürlich erst Folgen, die dann über die Monate und Jahre nach so einer Thrombose entstehen können. Aber dessen muss man sich, finde ich, schon auch bewusst sein, damit man einfach gut versteht, warum dann auch die Therapie einer tiefen Beinvenenthrombose absolut sinnvoll ist und man nicht nach Hause gehen sollte und sagen sollte, naja gut, das ist ja nur eine Thrombose, das macht mir ja nichts. Was macht man jetzt also bei einer Diagnose tiefe Beinvenenthrombose? Klassischerweise geht man her und gibt der betroffenen Person sofort Blutverdünner. Das ist oft erstmal ein Heparin, das muss gespritzt werden. Das kennst du vielleicht schon, wenn du mal irgendwie eine Operation hattest, dann hast du, während du im Krankenhaus warst, eben auch diese Heparinspritzen bekommen. Das sind Subkutanspritzen in den Bauch oder auch in den Oberschenkel, die dafür sorgen, dass das Blut einfach schön dünn und flüssig bleibt. Und gleichzeitig aber auch dafür sorgen sollen, dass sich dieser Thrombus auch auflöst, dass der praktisch immer kleiner wird und sich dann eben auch auflöst, dann aber nicht für eine Embolie sorgt, sondern dass eben die Teile so klein werden, dass die dann eben auch nirgendwo hängen bleiben können und verstopfen können. Und wenn man dann tatsächlich aber den Patienten eben nicht auf Station hat und er sich nicht so gerne spritzen möchte und das alles irgendwie unpraktisch ist mit diesen Spritzen, gibt es tatsächlich auch Medikamente, die man eben oral einnehmen kann. Das sind dann Medikamente, die nennen sich zum Beispiel Vitamin-K-Antagonisten. Das ist dann zum Beispiel so ein Marcomar, das früher sehr häufig eingesetzt wurde. Heute nimmt man gerne auch Medikamente oder gibt man gerne Medikamente, die auch gerinnungshemmend wirken, aber eben nicht so eng kontrolliert werden müssen. Denn das Marcomar muss eben mindestens alle zwei Wochen kontrolliert werden beim Hausarzt. Passt das noch von der Blutgerinnung oder ist das zu stark eingestellt? Weil natürlich die Gefahr immer ist, wenn ich das Blut verdünne mit diesen Medikamenten, dass wenn ich mich irgendwo stoße, eben es auch zu einer verstärkten Blutung kommt, die nicht aufhört, weil die Blutgerinnung nicht anspringt. Das heißt, man muss sich eben darüber klar sein, wenn man Blutverdünner bekommt, dass man eben auch eher tendenziell dann eher mehr blutet. Oder wenn eben auch dann überraschend eine OP ansteht, dass man eben auch versucht dann, das Medikament schnell zu antagonisieren, also zu sagen, hey, ich gebe etwas, was dafür sorgt, dass das nicht mehr wirkt, und geht dann zurück auf Heparin, eben dann während der Dauer des Besuchs im Krankenhaus oder des Aufenthalts im Krankenhaus, um eben weiterhin das Blut dünn zu halten, aber die Wirkungsdauer möglichst gering zu halten. Das ist nämlich letztendlich der Trick beim Heparin, das wirkt halt eben kurz, und bei den neuen Medikamenten, die haben eine längere Wirkung von 2 bis 3 bis 4 Tagen, sodass man eben dann 3 bis 4 Tage da warten müsste, damit die Wirkung zurückgeht. Und wenn ich jetzt eben einen akuten Unfall hatte oder so, wo es darum geht, eben nicht zu viel Blut zu verlieren, dann ist das natürlich ungeschickt. Deswegen muss man das natürlich immer abwägen. Aber heutzutage werden eben auch orale Medikamente eingesetzt, sehr gut, dass man eben nicht jede Woche zum Arzt rennen muss. Aber das ist das Wichtigste für dich heute. Die Thrombose wird mit Blutverdünnern behandelt, muss mit Blutverdünnern behandelt werden. Wir können nichts alternativ tun, auch nicht aus dem Bereich der Naturheilkunde, um die akute Thrombose in den Griff zu bekommen. Es braucht hier, Gott sei Dank, gibt es ja die Möglichkeiten der konventionellen Medizin, hier die Blutverdünner, damit einfach nichts Schlimmeres passiert und wir auch die Gefahr der Lungenembolie möglichst minimieren können. Manchmal ist es so, wenn der Thrombus sehr, sehr groß ist oder einfach die Patienten sehr, sehr große Schmerzen haben, dass man auch operativ vorgeht, dass man den Thrombus versucht, eben zu entfernen. Das versucht man aber wirklich nur in Einzelfällen. Das ist im Prinzip dann nur der Weg, wenn wirklich man sich sonst keiner Lösung mehr zu helfen weiß. Aber die Blutverdünnung ist der Standardweg, um die Thrombose gut zu behandeln. Und dann geht es weiter, dann ist man noch nicht fertig, denn man versucht dann tatsächlich eben auch wirklich die Funktion dieser Wadenpumpe auch zu verstärken bzw. zu unterstützen. Und zwar bekommen dann alle Menschen mit einer diagnostizierten Thrombose auch Kompressionsstrümpfe, die sie dann auch wirklich dauerhaft tragen sollten, um wirklich auch dafür zu sorgen, dass einfach auch dann die Gefäße schön eng bleiben und auch einfach der Transport weiter Richtung Herzen möglich ist und das Blut eben nicht im Bein versackt. Mäßige Bewegung wird dann noch empfohlen, mit Kompressionsstrümpfen eben in Bewegung zu bleiben, um einfach auch weiterhin die Wadenpumpe und grundsätzlich auch die Blutviskosität gut zu erhalten. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sagt, mindestens 3, eher 6 Monate müssen dann im Verlaufe der Zeit diese Medikamente eingenommen werden. Und dann wird oft auch nochmal nach 6 Monaten geguckt, gibt es noch Hinweise auf die Thrombose. In der Regel sollte das nicht der Fall sein und dann kann man auch das wieder absetzen und dann besteht auch keine Gefahr mehr, dass eine Lungenembolie entsteht. Vorbeugen, wenn ich mir bestimmter Risikofaktoren bewusst bin, kann ich aber natürlich auch. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich mir bewusst bin, okay, Übergewicht ist bei mir ein Problem, kann ich eben zum Beispiel hier etwas ändern, indem ich regelmäßig Ausdauersport betreibe, vielleicht 30 Minuten täglich spazieren gehe, eben vielleicht auch weiterhin Kompressionsstrümpfe trage oder überhaupt Kompressionsstrümpfe trage und eben so auch versuche, mein Übergewicht zu reduzieren. Grundsätzlich gilt auch, je mehr ich trinke, desto flüssiger bleibt natürlich auch mein Blut. Also damit kann ich natürlich auch die Blutviskosität ein bisschen reduzieren, flüssiger machen das Ganze. Also sollte ich so schon mindestens 1,5 Liter pro Tag trinken. Wenn ich grundsätzlich das Problem mit Krampfadern habe, dann ist auch hier natürlich der Trick mit den Kompressionsstrümpfen vielleicht einer, der ganz hilfreich ist. Und dass natürlich auch es hilfreich ist, die Beine hochzulegen, wenn man mal in Ruhe ist, damit einfach auch das Blut einfach einen einfacheren Weg hat, hin zurück zum Herzen zu fließen, weil es dann eben aus der horizontalen den Weg Richtung Herz praktisch hat und nicht einmal praktisch entgegen der Schwerkraft arbeiten muss. Wie wir ganz besonders eben auch mit der Venenschwäche umgehen, mit den Krampfadern, das besprechen wir auch einfach im nächsten Podcast. Denn letztendlich sind wir hier auch an einem guten Ende, denn die tiefe Beinvenenthrombose ist einfach ein akuter Notfall in, sag ich mal, der konventionellen Medizin beziehungsweise grundsätzlich ein Notfall, der dann auch entsprechend so behandelt werden sollte mit den Dinge, die ich dir gerade genannt habe. Vorzubeugen bedeutet ganz häufig eben einmal die Risikofaktoren zu reduzieren, von denen ich vorhin gesprochen habe, oder eben auch sich bewusst zu machen, habe ich vielleicht auch Krampfadern oder. Und da sprechen wir in der nächsten Folge drüber, welche Dinge du auch gerade naturheilkundlich dann schon tun kannst, um einfach auch die Venen zu stärken, um die Gefäße zu stärken, um das Bindegewebe zu stärken. Also da gibt es viele Maßnahmen, über die wir sprechen werden. Das heißt, heute sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde jetzt interessieren, hattest du schon mal eben selbst eine tiefe Beinvenenthrombose? Wie war das für dich? Oder gibt es vielleicht in der Familie jemanden, der das schon hatte? Und wie bist du damit umgegangen oder diejenige Person? Wenn du Lust hast, mir davon zu erzählen, würde ich mich riesig freuen. Dann schreib mir doch einfach auf post@alexbroll.com. Da würde ich mich riesig freuen. Und sonst wünsche ich dir eine super Zeit, bis wir uns in 2 Wochen wiederhören. Wenn du dich für ein Hormoncoaching interessierst, lade ich dich natürlich sehr, sehr gerne ein, dann eben mal das Kennenlerngespräch auszuprobieren. Ein 15 Minuten Kennenlerngespräch, keine Therapie, keine Beratung, aber 15 Minuten, in denen du mir so ein bisschen kurz erzählen kannst, was ist die Beschwerdesymptomatik, was ist deine Erwartung ans Hormoncoaching und ich dir natürlich aber auch erzählen kann, was sind die Konditionen, wie arbeite ich, wie arbeiten wir zusammen. Das kannst du tun, indem du den Fragebogen dazu ausfüllst, den Kennenlernfragebogen, dann kann ich dir daraufhin nämlich auch einen Terminvorschlag schicken und zwar geht das auf www.alexbroll.com/kontakt. Ja, das war's. Ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder einschaltest und wenn du andere Themen gerne hier im Podcast besprochen hättest, dann schreib mir auch die gerne. Ich würde mich riesig freuen, einfach auch von dir diese kleinen Wünsche zu hören und dann beschäftige ich mich mit dem Thema und stelle es dir hier vor. Also nicht zögern, immer ran an die Tasten. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.